Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Guten Morgen zusammen. Vielen Dank, Esko, für diese Einstimmung. Wozu sind wir als Gemeinde da? Immer wieder am Jahresanfang machen wir uns Gedanken dazu, nicht weil wir uns jedes Mal neu finden müssen, sondern weil es gut ist, sich jedes Jahr neu darauf zu besinnen. Wozu sind wir eigentlich als Gemeinde da? Das ist jetzt nicht unser Gemeindehaus auf diesem Logo, aber es soll andeuten, ein Symbol für Gemeinde. Natürlich geht es bei Gemeinde nicht in erster Linie um das Haus, sondern um uns als Menschengruppe, als Menschengemeinschaft, als Gemeinschaft von Christen hier in der Bahnhofstraße in Wiedenest, in ganz Wiedenest, in Bergneustadt, im Oberbergischen. Weltweit ist Gottes Gemeinde, ist Jesu Gemeinde da. Wozu sind wir als Gemeinde da? Um diese Frage zu beantworten, kommt man nicht unbedingt direkt auf die Antwort, um Gott zu lieben. Und von daher möchte ich gerne deutlich machen, wie wir zu diesem heutigen Thema kommen, Gott lieben, und wie die Themenreihe aufgebaut ist. Wenn man sich fragt, was will Jesus oder was will eine Person von mir, dann ist es ja sehr ausschlaggebend, was hat diese Person uns als Vermächtnis hinterlassen? Und von daher ist eine ausschlaggebende Anweisung, sind die letzten Worte von Jesus. Letzten Sonntag ist Reinhard Lorenz mit uns durchs ganze Matthäusevangelium gegangen, und die letzten Worte im Matthäusevangelium sind auch gleichzeitig der letzte Wille von Jesus. So könnte man sagen, sein Vermächtnis an uns. Rudi, vielleicht klickst du mal weiter, ich kann es hier von vorne. Ach, müssen wir erst einschalten. Gut. Der letzte Wille von Jesus. Jesus sagt in Matthäus 28, Vers 19 bis 20, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Lehren, damit ist nicht gemeint, dass wir nur unterrichten. Wie hat Jesus gelehrt? Er hat viele Beispielgeschichten erzählt, er hat geredet, um zu lehren, aber er hat auch ganz viel vorgelebt. Und von daher ist hier in diesem Sinne nicht gemeint, dass man nur unterrichtet, möglichst viel Wissen anhäuft, sondern dass das Gelernte ins Leben einfließt durch Vorbild und durch Anweisung. Was hat Jesus geboten? Als Jesus einmal gefragt wurde, welches das wichtigste Gebot ist, hat er gesagt in Matthäus 22, Vers 34 bis 40, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Die Zusammenstellung dieser beiden Bibelstellen, die ist nicht auf unserem Mist gewachsen, sondern die kann man auch in dem Buch Kirche mit Vision von Rick Warren nachlesen, von der Saddleback Community Church, die diese Zusammenstellung so für sich gemacht hat. Einmal haben wir den Auftrag, Menschen zu Jüngern zu machen, zu Nachfolgern von Jesus und ihnen das weiterzugeben, was Jesus uns geboten hat, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Jetzt wird der ein oder andere denken, okay, der Missionsauftrag, der ist ja in der Mehrzahl geschrieben, geht nun hin, ne? Das kann man für eine Gemeinde in Anspruch nehmen, aber das zweite ist ja in der Einzahl geschrieben, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Wie kann man das denn auf die Gemeinde übertragen? Es ist so, dass Jesus, wir werden gleich auf den Text noch genauer eingehen, aber als er gefragt wird, welches ist das wichtigste Gebot, dass er aus dem Alten Testament zitiert. Also das, was er antwortet, sind zwei Zitate aus dem Alten Testament. Und dieses Zitat, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, das ist nicht an eine Einzelperson gerichtet, sondern an das Volk Israel als Ganzes. Das Volk Israel wurde sehr oft auch mit du angesprochen. Denn der Fakt ist ja, wenn jeder sich angesprochen fühlt und alles tun, dann tut es das ganze Volk. Und das ist die Idee auch für unsere Gemeinde. Wenn jeder danach lebt, wenn du danach lebst, du bist Gemeinde, dann werden wir es alle tun. Dann ist es ein Leitsatz für uns als Gemeinde. Von diesen beiden Bibelstellen ist die Predigtreihe, die wir heute und an den nächsten zwei Sonntagen haben, aufgebaut. In umgekehrter Reihenfolge, denn wir wollen uns erstmal damit beschäftigen, was Jesus uns geboten hat, bevor wir dann zum Missionsauftrag kommen, alle Menschen zu seinen Nachfolgern, zu seinen Jüngern zu machen. Deswegen geht es heute um das Thema Gott lieben, am nächsten Sonntag um das Thema den Nächsten lieben und am Folgesonntag Menschen zu Jüngern machen. All das gehört zu unserem Auftrag als Gemeinde. Dazu sind wir als Gemeinde da, dazu treten wir als Gemeinde Wiedenest an. Jetzt möchte ich gerne auf den Predigttext eingehen für den heutigen Sonntag. Gott lieben, Matthäus 22, Vers 34 bis 40. Als aber die Pharisäer hörten, dass er die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, versammelten sie sich miteinander. Und es fragte einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, und versuchte ihn und sprach: Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Pharisäer und Sadduzäer waren religiöse Gruppierungen und beide Gruppierungen fühlten sich gestört dadurch, dass Jesus den Anspruch erhob, Sohn Gottes zu sein, und dass er viele Leute in seinen, ich sag's mal so aus ihrer Sicht, in seinen Bann zog und viele Leute ihm nachfolgten und dass er auch äußerste Kritik übte an den damaligen religiösen Führern. Und so versuchten diese beiden Gruppen, sich eine Zeit lang darin zu übertreffen, Jesus auf die Probe zu stellen, Jesus irgendwie eine Falle zu stellen, sodass sie deutlich machen könnten, er erhebt diesen Anspruch, Gottes Sohn zu sein, er erhebt diesen Anspruch, in Gottes Auftrag hier zu sein, zu Unrecht. Die Sadduzäer waren dabei gescheitert und jetzt kommen die Pharisäer und überlegen sich, wie sie wohl Jesus eine Falle stellen könnten. Ich muss zugeben, ich verstehe selber nicht, warum diese Frage eine Falle sein soll, und das Gute ist, in den Kommentaren findet man auch die Aussage. Es ist heute nicht mehr so ganz erkennbar, warum diese Frage so gefährlich für Jesus sein sollte. Vielleicht war das auch nur so eine Anfangsfrage, in der man dann weitergehen wollte, um Jesus irgendwie im weiteren verlaufenden Gespräch eine Falle zu stellen und ihn seines Fehlers zu überführen. Das soll uns aber heute auch nicht weiter beschäftigen, sondern es geht um die Frage, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus antwortet: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Darum soll es heute Morgen gehen. Was bedeutet das, Gott zu lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand? Und ich möchte gerne den Schwerpunkt auf die Aussage mit deinem ganzen Herzen legen und auf die Seele und den Verstand nachher noch kurz eingehen. Also keine Sorge, wenn ihr jetzt den Eindruck habt, der erste Punkt, der zieht sich so lang, wie lang wird denn die Predigt? Die beiden letzten Aspekte, die werden nicht ganz so ausführlich sein, weil sie, glaube ich, schon in diesem Begriff Herz mit inbegriffen sind. Wenn wir die beiden Wörter Herz und Liebe hören, dann kommen uns romantische Gefühle. Ja, der Esko hat vorhin in der Einleitung schon vom Verliebtsein gesprochen, und das kommt ganz oft, glaube ich, in unserer Kultur, wenn man das Wort Herz und Liebe miteinander kombiniert. Das Herz ist ein Symbol für Liebe, es kommen romantische Gefühle hoch. Und da sind wir so ein bisschen auf der falschen Spur, denn in der Bibel ist das nicht unbedingt mit Herz oder Lieben von ganzem Herzen gemeint. Die Frage ist auch, kann man denn Liebe anordnen? Kann man jemanden anordnen, dass er sich verliebt? Nein, das geschieht ganz von selber. Deswegen ist es ja auch so einfach, ne? Sich zu verlieben, weil man es nicht angeordnet bekommen kann. Man kann da nicht irgendwelche Anordnungen oder Befehle oder Rezepte ausführen. Es überkommt einen. Jemanden zu lieben, das ist schon anders. Das kann, und auch das kam ja in der Einleitung von Esko zum Ausdruck, schon mal anstrengend sein, dazu zu stehen, dass man vor dem Traualtar das Versprechen gegeben hat, jemanden zu lieben und zu ehren, bis dass der Tod uns scheidet. Und darum geht es hier in diesem Gebot. Die Israeliten hatten damals im Alten Testament Gott versprochen, dass sie von ganzem Herzen ihm folgen würden, dass sie ihm folgen würden, dass sie ihn lieben würden. Und Gott erwartet jetzt im Nachhinein das von ihnen und weist sie noch einmal an: Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Wir kennen die Begriffe halbherzig eine Sache tun. Passiert heutzutage sehr oft, wenn man sein Handy in der Hand hat und mit jemandem redet. Ja, man ist nur halb bei der Sache, man macht eine Sache nur halbherzig. Oder bei Kindern, oft bei den Hausaufgaben, die werden dann so halbherzig erledigt. Wir kennen ja diesen Begriff, halbherzig bei irgendetwas zu sein oder nicht mit dem Herzen dabei sein. Wenn jemand hier vorne steht und eine Predigt hält und nicht mit dem Herzen dabei ist, das merkt jeder. Und von daher kennen wir den Begriff Herz auch in einer anderen Bedeutung. Und da kommen wir dem biblischen Begriff schon näher. Ich habe hier mal die Kommandobrücke eines Schiffes abgebildet auf diesem Bild. Und das ist eigentlich das, was von der Bibel her mit Herz gemeint ist. Die Kommandozentrale eines Menschen. Nicht nur romantische Gefühle, auch nicht nur Gefühle, sondern das ganze Denken, das ganze Wollen. Also alles, was dich als Person ausmacht, wird in der Bibel als Herz bezeichnet. Hier werden Gefühle aufgenommen, hier wird über Gefühle und über Eindrücke nachgedacht und hier werden Entscheidungen getroffen, was denn aus diesen Inputs, die da kommen, für ein Handeln resultiert. Also letztlich resultiert auch dein Handeln auf dem, was in deinem Herzen vorgeht. So der biblische Begriff. Was bedeutet es denn jetzt, Gott zu lieben mit deinem ganzen Herzen? Ich habe jetzt doch mal dieses Symbol für Herz genommen, weil es so gängig ist. Und ich bin mal durch das Neue Testament gegangen und habe geguckt, was wird denn da so über unser Herz gesagt? Wenn wir aufgefordert werden, Gott mit ganzem Herzen zu lieben, dann gibt es ja auch die Gefahr, halbherzig zu sein oder dass dieses Herz sich teilen lässt oder aufsplittet durch bestimmte Einflüsse, die auf es einwirken. Und in der Tat wird im Neuen Testament einiges dazu gesagt, einige Beispiele. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 21, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Vorher kommt die Anweisung, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, also rafft nicht alles, was ihr hier kriegen könnt, zusammen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Rost noch Motten sie fressen, sondern wo ein immerwährender Schatz ist, den wir dann wiedersehen, wenn wir selber im Himmel sind. Das heißt, sammel dir deine Besitztümer, investiere sie so, dass sie auf die Ewigkeit investiert sind und nicht auf die Zeitlichkeit dieses Lebens. Das Herz, das von Gott weggezogen wird, ist bei diesem Schatz auf dieser Erde, bei unseren Besitztümern. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Was wird noch über das Herz gesagt? In Matthäus 15, Vers 8 heißt es, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich Lieder singe im Lobpreis und ich merke plötzlich, meine ich das wirklich so? Mein ganzes Leben gebe ich dir. Kann ich das von ganzem Herzen singen? Oder gibt es da nicht doch viele Bereiche meines Lebens, die ich viel lieber noch selbst bestimmen will, die ich festhalte? Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Dieses Herz ist weit weggezogen von Gott, weil das Reden und das Handeln nicht übereinstimmt. Markus 6, Vers 52, und sie entsetzten sich sehr über die Maßen, denn sie waren durch die Brote nicht verständig geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. Hier ist die Rede von den Jüngern. Die hatten erlebt, wie Jesus eine große Menge von Menschen satt gemacht hatte mit 5 Broten und 2 Fischen. Und die plötzlich vor einer anderen Herausforderung stehen und nicht mehr daran zurückdenken, wie Jesus gehandelt hat, dass Jesus tatsächlich seine übermenschliche Macht unter Beweis gestellt hat. Und sie sind so in ihr menschliches Denken, in ihrem menschlichen Denken gefangen, ihr Herz war verhärtet. Es wird so ausgedrückt, ihr Herz war verhärtet. Sie waren hart geworden in ihrem Herzen und hatten sich nicht für Gottes Handeln geöffnet. Eine weitere Aussage aus Markus 11, Vers 23. Wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass es geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Ich habe selbst Probleme mit diesem Bibelvers, keine Sorge, ich gebe das ganz offen zu. Ich glaube, dass Jesus hier bewusst so ein krasses Beispiel wählt, um uns deutlich zu machen, eure Bitten sind doch oft viel kleiner. Vertraut doch, dass Gott die Macht hat, eure Bitten zu erhören. Vertraut ihm wie kleine Kinder. Bittet und es wird euch gegeben. Wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird. Wie oft sind Zweifel in mir? Meint Gott es wirklich gut? Kann Gott wirklich? Macht das wirklich Sinn aus Gottes Sicht? Ist Gottes Plan für mich ein guter Plan? Ist er in der Lage, mich zu führen? Ist er in der Lage, mich zu begleiten? Ich bitte Gott darum, aber in Wirklichkeit kommen Zweifel in meinem Herzen hoch. Unser Herz ist gefährdet durch Zweifel, nicht voll und ganz bei Gott zu sein. Eine nächste Aussage aus Jakobus 3, Vers 14. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht. Mit anderen Worten, bildet euch nichts darauf ein. Eifersucht und Eigennutz, völlige Ich-Bezogenheit, durch die unser Herz gefährdet ist, von Gott weggezogen zu werden, nicht mit ganzem Herzen bei Gott zu sein. Ich habe noch nie bewusst die folgende Formulierung gelesen, ist mir gestern in der Vorbereitung begegnet, vorgestern. 2. Petrus 2, Vers 14, Sie haben ein in der Habsucht geübtes Herz. Da ist jemand so habsüchtig, so gierig, so besitzgierig, dass das Herz darin geübt ist, nur noch darauf zu gucken, was kann ich noch alles für mich ansammeln, was kann ich noch alles für mich in Anspruch nehmen. Das ist ganz oft ein Problem des Selbstwerts, dass ich meinen Selbstwert aus dem Besitz hole, den ich noch an mich anraffe, wo ich noch mehr davon haben will. Sie haben ein in der Habsucht geübtes Herz. Wenn unser Herz darauf trainiert ist, nur noch haben zu wollen, dann kann unser Herz nicht mehr geben. Dann kann unser Herz nicht mehr ungeteilt bei Gott sein. 1. Johannes 3, Vers 20. Wenn das Herz uns verurteilt, ist Gott größer als unser Herz. Das heißt, unser eigenes Herz, das in uns drin ist, ist in der Lage, uns selbst zu verurteilen. Wir haben es vorhin gesungen, will mich mein Herz erneut verdammen. Das kommt hierher aus diesem Bibelvers, 1. Johannes 3, Vers 20. Wir dürfen mutig vor den Thron treten, weil Gott uns rechtfertigt. Aber unser Herz ist in der Gefahr, uns zu verdammen und Zweifel einzureden an der Liebe Gottes, an seiner Annahme, an seiner Rechtfertigung. Die Folge von einem Herzen, das durch diese Eigenschaften beeinflusst ist, ist das, was Jesus sehr nüchtern feststellt in Matthäus 15, Vers 19. Denn aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken mit ihren Mord und mit ihnen Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen und Beleidigungen. Ich habe mich gefragt, wie kann ein solches Herz Gott lieben? Wie können wir mit einem solchen Herz Gott lieben? Ein Herz, das nicht bei Gott ist, sondern bei unserem Schatz auf der Erde. Ein Herz, das sich verschlossen hat, verhärtet hat gegen seine Macht. Ein Herz, das mit den Lippen bekennt, aber das Herz ist nicht dabei, das weit entfernt ist von Gott. Ein Herz voller Zweifel, ein Herz voller Eigennutz und Eifersucht. Ein Herz, das von Habsucht in Habsucht geübt ist. Ein Herz, das uns verurteilt. Wie ist es möglich, dass wir mit einem solchen Herzen Gott lieben? Ich glaube, es ist nicht möglich. Und gerade deswegen wird hier davon gesprochen, mit ganzem Herzen Gott zu lieben. Und die gute Nachricht ist schon im Alten Testament enthalten in Hesekiel 36, Vers 26. Da spricht der Prophet Hesekiel im Auftrag Gottes, und ich werde euch ein neues Herz geben. Und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Wie sieht ein solches Herz aus, das ganz bei Gott ist, das erneuert worden ist durch Gott, in dem diese Verheißung aus dem Alten Testament zum Tragen gekommen ist: Ich werde euch ein neues Herz geben. Ich habe mal diese beiden Herzen gegenübergestellt. Das Herz, das ganz auf Gott ausgerichtet ist, das ist nicht bei dem Schatz auf der Erde, sondern das ist auf den Himmel ausgerichtet. Es ist verständig in dem Sinne, dass es verstanden hat, Gott ist stärker als wir, Gott hat mehr Möglichkeiten als wir, Jesus ist in der Lage, Wunder zu tun. Und Wunder, ein Charakteristikum vom Wunder, das Wunder eigentlich ausmacht, ist ja, dass wir es nicht erwarten, sondern dass es über unsere Erwartungen hinausgeht. Ein Herz, das ganz bei Gott ist, ist ein Herz, wo Bekenntnis und Glauben übereinstimmt. Römer 10, Vers 9 bis 10 steht: Wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du errettet werden. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Das heißt, das, was der Mund sagt, stimmt mit dem überein, was im Herzen ist. Absolut. Ein Herz, das ganz für Gott da ist, vertraut auf Gottes Güte. Ein Herz, das ganz für Gott da ist, ist von Selbstlosigkeit und Demut bestimmt, statt von Eifersucht und Eigennutz. Ein Herz, das ganz für Gott da ist, ist nicht von Habsucht bestimmt, sondern von Dankbarkeit und Freigebigkeit. Genügsamkeit. Die Dinge, die wir haben, nicht zum Anlass zu nehmen, immer noch mehr an uns heranzuraffen, sondern Gott zu danken. Danke für das, was ich habe. Danke, dass du mich versorgst. Danke, dass du in der Lage bist, selbst dann, wenn ich Mangel vor mir sehe, mich zu versorgen, mir genügend zu geben. Danke. Und danke, dass du mir so viel gibst, dass ich sogar freigebig sein kann. Ein Herz, das ganz bei Gott ist, das verurteilt uns nicht mehr, sondern ist sicher geborgen in Jesus. Römer 8, Vers 34 heißt es: Wer ist es, der verdammt? Jesus Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich für uns verwendet. Jesus Christus ist derjenige, der sich für uns einsetzt. Unser Herz hat kein Recht darauf, uns zu verdammen, weil Jesus diese Verdammung auf sich genommen hat, weil Jesus derjenige ist, der sich für uns verwendet. Dieses Herz ist erfüllt von Gottes Liebe. Römer 5, Vers 5: Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Gott hat seine Liebe in unser Herz gegeben, und das, was wir tun, wenn wir Gott mit ganzem Herzen lieben, ist lediglich, dass wir zulassen, dass diese Liebe, die Gott in uns hineinfließen lässt, zu ihm zurückfließt. Und am nächsten Sonntag geht es darum, dass sie auch zu anderen Menschen fließt, deinen Nächsten wie dich selbst. Gott hat seine Liebe in unser Herz ausgegossen. Ich möchte noch kurz auf die beiden Aspekte eingehen: Gott zu lieben mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Jesus sagt in Matthäus 16, Vers 24 bis 26, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüßte? In manchen Bibeln findet sich hier eine Fußnote, in der deutlich wird, das Wort, das hier mit Leben übersetzt wird, heißt auch Seele. Im Griechischen steht tatsächlich dasselbe Wort hier, wie in dieser Anweisung: Du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Von daher dürfen wir davon ausgehen, dass Jesus hier meint: Mit deinem ganzen Leben, mein ganzes Leben gebe ich dir. Ist das so? Das kann unter Umständen bedeuten, dass wir unser Leben aufgeben, im Sinne von Jesus. Ich habe euch ein kurzes Video mitgebracht. Lasst uns das Video kurz gucken und auf uns wirken lassen, bevor es weitergeht. Ich habe dieses Video schon öfters gesehen und es bewegt mich jedes Mal neu, zu sehen, wie kompromisslos jemand Jesus folgt, sein ganzes Leben auf Jesus ausgerichtet hat, bereit ist, sein Leben und das seiner Familie zu opfern. Und was dann geschieht, dass andere Menschen, die das miterleben, Nachfolger von Jesus werden. Es ist ja so, dass wir hier in Deutschland in der heutigen Zeit um unser Leben nicht zu bangen brauchen. Es ist aber noch nicht lange her, dass es mal so war. Und es kann sehr schnell wieder dazu kommen. Aber ich glaube, dass dieses Gottlieben mit deiner ganzen Seele nicht nur heißt, dass wir dem Tod ins Auge sehen, sondern dass es bedeutet, dass wir unser ganzes Leben Jesus hinlegen und ihm sagen, mach du damit, was du willst. Unsere Lebensziele, unsere Lebenswünsche, unsere Lebensinhalte, es gehört dir. Du sollst es verwenden, wie du willst. Gott lieben mit deiner ganzen Seele. Das, was dieser Inder getan hat, von dem hier erzählt wurde, das ist ja absolut unvernünftig. Und ich bin sehr auf Vernunft geeicht, ich würde sagen. Es ist sowas von unvernünftig, die ganze Familie ist nicht mehr da, die hätten so viel noch erzählen können in diesem Dorf über Jesus, jetzt sind sie alle weg. Gottes Logik ist oft eine andere als unsere Logik. Und ich komme zum letzten Aspekt, Gott lieben mit deinem ganzen Verstand. In Jesaja 55, Vers 8 und 9 heißt es, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Sprüche 3, Vers 5 und 6, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Der Verstand ist an vielen Stellen in der Bibel wird dargestellt als etwas, was unserer Beziehung zu Gott im Weg steht. Weil unser Verstand immer in den Grenzen unseres Denkens nur denken kann. Unser Verstand kann Gott nicht erfassen. Unser Verstand kann Wunder nicht erfassen. Unser Verstand ist auf unsere Möglichkeiten begrenzt. Und deswegen werden wir hier ermutigt, nicht auf unseren Verstand uns zu stützen, sondern auf den Herrn zu vertrauen, ganz bei Gott zu sein, nicht unserem Verstand zu erlauben, unser Herz von ihm wegzuziehen. Ich möchte schließen, indem ich am Schluss dieser Predigt unseren Blick auf Jesus lenke. Über Jesus schreibt der Apostel Johannes im 1. Johannes 4, Vers 9 und 10 und 19. Dadurch ist Gottes Liebe unter uns offenbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte. Durch ihn wollte er uns das neue Leben schenken. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Er hat seinen Sohn gesandt, damit er durch seinen Tod Sühne leiste für unsere Schuld. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Jesus war nicht halbherzig bei der Sache. Jesus hat alles gegeben. Jesus hat sein Leben gegeben. Er hatte ein ungeteiltes Herz für uns Menschen und hat. Er hat einzig und allein auf das Ziel zugelebt, eines Tages am Kreuz zu sterben für dich und für mich, um uns dieses neue, reine Herz zu geben. Er hat die ganze Zeit in der engen Beziehung zum Vater gelebt, zu Gott, dem Vater. In der absoluten Abhängigkeit von Gott, dem Vater. Philipperbrief heißt es, dass er gehorsam wurde bis zum Tod am Kreuz. Er hat uns mit seiner ganzen Seele, mit seinem ganzen Leben geliebt. Er hat sein Leben gegeben. Und er hat uns mit dem Verstand geliebt. Er hätte sich anderes gewünscht, aber er hat gesagt, nicht mein Wille, sondern deiner soll geschehen. Lasst uns lieben. Denn er hat uns zuerst geliebt. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de